embodied. RevLab.
Musikerinnen und Musiker erzählen seit jeher davon, von der Möglichkeit, direkt und unmittelbar Gott zu erleben, direkt und unmittelbar zu sehen, dass es da keine Trennung gibt, sondern Gott ist sozusagen in Verlängerung du. Dieses Erleben oder man könnte sagen Erleuchtung, da ranken sich die verschiedensten und wildesten Mythen darum. Und es gibt so viele verschiedene Traditionen, seien das die Wüstenväter und Mütter im frühen Christentum, Sufis im Islam oder Advaita Vedanta im Hinduismus oder auch die Yogis. Doch oftmals können diese alten Texte oder Wegzeichen so wirken, als stünde dieser Weg eben bloß einigen wenigen Auserwählten offen. Holy Embodied meint jedoch, Mystik ist ultrademokratisch und der Weg weniger eine Leiter, sondern ein Labyrinth, wo du mal näher an der Mitte, mal etwas weiter entfernt bist. Immer jedoch mit dem Körper als Kompass unterwegs, auch wenn der vielleicht ab und an im Kreis dreht und dir nicht sofort glasklar anzeigt, wo denn nun Norden ist. Holy Embodied, das ist in der heutigen Folge der Pfarrer Patrick Schwarzenbach im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Ich bin Theologin, Journalistin und begleite heute hauptsächlich Menschen energetisch und habe eine lange Erfahrung als Yoga-Lehrerin. Holy Embodied könnt ihr übrigens überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und nun lasst uns aufräumen mit dem Mythos der unerreichbaren Erleuchtung und überhaupt, was heißt das eigentlich? Sind wir wieder da, Patrick? Wunderbar, nach einer doch relativ langen Sommerpause. Wieder nicht live im Studio, aber live über Zoom.
Ja, genau.
Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute oder auf unsere Exploration heute, weil ich bin so gespannt darauf, was du dazu meinst. Denn etwas, was ich immer mal wieder höre von unseren HörerInnen oder auch sonst in meinem Leben, ist so dieses Erwachen oder Awakening, das ist etwas, was einigen wenigen Auserwählten vorbehalten ist. Die meisten, so diese Meinung, kämen nicht so weit in der Meditation. Und ich finde das so spannend, das aufzubröseln, aufzutun und zu schauen, ja, hat denn das eine Wahrheit dahinter oder ist es einfach eine Überzeugung, die so gar nicht stimmt?
Also ich finde das auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ich würde, glaube am liebsten gerade mal bei diesem Bild anfangen von Erleuchtung, dass das etwas ist, bei dem man irgendwie weiter sein kann oder näher sein kann. Das finde ich mega spannend, weil es gibt ja dieses Bild von den Stufen und es gibt auch Traditionen, die das so versuchen zu messen. Also mir fällt so ein, in der Zen-Tradition gibt es ja diese Koans und dass da versucht wird zu sagen, ja, wenn man so weit ist, dann hat man schon so viel verstanden und wenn man das und das gelöst hat, dann ist man näher dran. Oder mir fällt ein, so diese Bilder aus dem Mittelalter, bei denen man so eine Treppe hochgeht oder eine Leiter und dann immer wieder von den Teufeln so runtergezupft wird, aber je näher dass man kommt, desto näher ist man dann schlussendlich bei Gott. Und ich denke, das ist nur die eine Seite. Ich glaube, das ist ein halbes Bild, weil das einfach mal das so in den Raum zu stellen, weil ich glaube, eben diese Erleuchtungswege oder all diese Praktiken, die haben diesen Teil des Messbaren, des Vorwärtskommens. Es ist am Anfang und am Ende anders, das ist so. Aber ich glaube nicht, dass man das irgendwie mit dem Messband messen kann und dass das auch immer gleich ist.
Ja, und das ist auch so eine, was ich in dieser Aussage höre, ist so eine Überzeugung von, also vielleicht interpretiere ich da jetzt viel zu viel rein, aber ich höre wie so, ich bin nicht gut genug, um irgendwo anzukommen oder ich bin nicht, ich bin es nicht wert, so nah bei Gott zu sein, wenn wir dieses Wort oder das so sagen möchten. Weil so wie ich das erlebe, ist ja eben, es geht nicht darum, irgendwie weiterzukommen oder weit zu kommen oder so ein Rennen zu gewinnen, sondern es ist, eigentlich ist es ja das Gegenteil, so dieses einfach jetzt da in die Tiefe des Moments rein zu sinken oder sich da rein zu entspannen. Und dann hat es ja den ganzen Charakter von weiter oder weniger weit, das verliert es ja völlig. Es verliert so diese Gerichtetheit. Und diese Option, oder in die Tiefe des Moments hineinzuschlüpfen, die ist zu 1000% demokratisch, diese Option steht allen offen. Und es ist noch nicht einmal irgendwie ein mega Ding.
Ja, ich finde, also was ich ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, um jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen klugscheißerisch zu werden, es gibt ja auch so eine Unterscheidung ontologisch und epistemologisch und jetzt eben das Klugscheißerische ein bisschen zur Seite. Ontologisch würde heißen, wir sind nie etwas anderes als mit allem verbunden und wir sind nie etwas anderes als gottgeliebte Wesen und in Verbindung mit dem Göttlichen. Wir sind in unserem Kern nie getrennt. Und gleichzeitig, und das wäre dann dieser andere Teil, erkennen wir das aber nicht immer oder leben das auch nicht immer. Und für mich, glaube ich, ist das der große Unterschied. Also Menschen, die sagen, ich habe eine riesige Erfahrung gemacht, ich bin da ganz in die Tiefe eingetaucht und dann aber trotzdem im Alltag das nicht verwirklichen oder nicht bewohnen, vielleicht ist das schönere Wort, dort fehlt dann auch etwas. Und ich würde aber dann nicht sagen, ja, ihr seid es nicht, weil ich in meinem Verständnis sind wir das, wie du das schön gesagt hast, das ist demokratisch verteilt, wir sind das alle. Und ich glaube, es kommt für mich eher dort so etwas wie eine Stufe oder Stufenfolge, wird sichtbar, ja, wie fest wird das Fleisch und Blut? Also wird das irgendwie Handlung, wird das Weltsicht, wird das irgendwie Art, mit anderen umzugehen? Und ich kann ja schon immer davon reden, ja, ich bin verbunden und mich aber die ganze Zeit wie ein abgetrenntes Wesen verhalten. Und dann ist irgendwie das ist es auch noch nicht komplett.
Ja, weil das ist etwas, was ich auch immer wieder bespreche mit anderen Menschen in meiner kleinen Gemeinschaft, so dieses, es ist schön und gut, wenn du auf deinem Kissen sitzt und quasi in der puren Stille einfach vergehst. Das ist mega schön, das ist wunderbar, aber dann, wie ist es, wenn du wieder aufstehst von deinem Meditationskissen? Wie ist es, wenn du ja in deinem Alltag unterwegs bist? Was lebst du dort? Lebst du dort das, ja, ich bin jetzt abgetrennt, separat und kämpfe quasi ständig gegen mich selbst am meisten, dann ist es wie du sagst, es ist wie so die halbe Geschichte, da geht es ja noch viel, viel, viel weiter und da wird es auch, ich finde, da wird es auch erst, das sage ich jetzt aus meiner Perspektive, aber ich finde, da wird es auch erst richtig spannend, weil ebenso das Sitzen in Gott, als Gott, mit Gott, ist schon cool. und das klingt vielleicht jetzt super irgendwie abgehoben oder super weit weg, aber was ich damit meine, ist wirklich dieses ganz, ganz Simple, jetzt in diesem Moment, wo du vielleicht diesen Podcast hörst, einfach wirklich quasi anzuhalten, wirklich mal innezuhalten und zu spüren, wo bin ich denn jetzt? Und was ist jetzt in diesem Moment da? Also das simple, zum Beispiel einfach Wahrnehmen deiner Atmung oder das Wahrnehmen deiner Füße und zwar nicht das mentale Versuchen, irgendwas zu erreichen, sondern eben das unangestrengte Wahrnehmen von der Aufmerksamkeit. Und dann wird es so eine, ich finde, es ist dann die allernatürlichste Sache der Welt. Dass es das Innehalten und Wahrnehmen, was ist denn jetzt wirklich da, und dann über das in die Stille zu fallen oder über das die Stille zu entdecken. Das meine ich mit dem.
Ich habe jetzt genau darüber nachgedacht, dass diese tiefe Erfahrung, die man ja an ganz vielen Orten machen kann, also das kann eben, wie du es jetzt auch schön angeleitet hast, so in diesem Jetztsein, in diesem Spüren, in dieser Verbundenheit, es kann auch in der Natur sein, es kann in der Stille passieren und so weiter. Es gibt ja auch Menschen, die das mit Ritualen oder auch Substanzen erleben. Und spannend finde ich dann dort, dass ja auch, dass es wie weitergeht, also dass es nicht so ist, dass man es dann hat und so mit den Händen greifen kann und irgendwo hinpacken und dann ist es wie sicher, weil sich auch das wieder verändert. Mit jedem neuen Atemzug ist es wieder anders. Und das finde ich so spannend auch an dieser Hippie-Generation. Also da gab es ja eine ganze Gruppe von Menschen, die haben gedacht, ja gut, wenn ich nur genug LSD nehme oder genug Psilocybin, dann ist das wie safe, dann habe ich das und dann ist wie das Häkchen drunter und dann ist gut. Und wenn es ja so einfach wäre, dann würden wir das jetzt alle machen und wir wären in einer anderen Welt, oder? Aber viele von denen haben dann gemerkt, ja nein, irgendwie gehört der Körper auch dazu, irgendwie muss es Alltag werden und so weiter. Und sogar das hat ja, also ja, einige gingen dann meditieren und auch die sind dann so auf diesem, ich bin nur noch in der Stille-Trip hängen geblieben. Und ja, es ist einfach so, ich glaube, unser Kopf hätte das so gerne, wenn das dann irgendwie wie mal geschafft wäre und dann wie an uns kleben würde, wie irgendwie ein Kläuberli. Aber leider ist der Witz wahrscheinlich genau, liegt er eben da drin, immer wieder neu sich fallen zu lassen. Und ja, und das ist auch nicht so, vielleicht das noch als noch ein letzter Punkt, dass es auch nicht so fest von unserer Befindlichkeit abhängt. Wir tun ja häufig so, dass wir das wie so selber verifizieren, indem wir dann so wie auf uns schauen und merken, ah, jetzt bin ich aber ganz still geworden, sehr gut, jetzt bin ich an dem Punkt. Und das ist aber ja immer noch sehr viel Ich drin.
Ja,
und
genau.
Und immer noch sehr viel auch Bewertung und jetzt habe ich's, weil das Erleben oder die Erfahrung selbst, die wirkt losgelöst von meiner Bewertung, ob jetzt das angenehm war oder schön oder still oder was auch immer. Und ja, wir nehmen sehr häufig unsere eigene Temperatur auf so einem Weg, weil wir immer das Gefühl haben, bin ich jetzt ein bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit. Ja.
Ja, und also zwei Dinge dazu. Ich meine, das Temperaturnehmen, wie du es beschreibst, oder diese Bewertung, manche nennen das auch so den inneren Kommentator oder die innere Kommentatorin. Solange das da ist, bist du nicht, also das ist nicht das.
Ja.
Also da ist wie immer noch so die so ein Filter oder ein Layer da, die das beobachtet oder ja, dann eben bewertet, beschreibt, bla 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 bla. Und so die Stille, oder das pure Sein, da fällt ja dann diese Stimme zum Beispiel weg. Und wenn du sagst, ja, man kann das über verschiedene Wege erleben, ja, und Substanzen, ja, aber schlussendlich ist es ja dann doch immer dasselbe. Es ist so dieses wirkliche wie aus dem Kopf, aus Mind, aus dem Versuchen zu verstehen, rational rauszukommen in die Aufmerksamkeit. Und bei den Substanzen, da kommt mir in den Sinn ein Freund von mir vor Jahren, der ging zu allen irgendwie, keine Ahnung, Ayahuasca-Zeremonien hier und da und bla bla bla. Und ich habe ihn so gefragt, ja, aber was nimmst du denn jetzt mit in deinen Alltag nach so einem Weekend? Was verändert das? Und er fand so, ach, bei dir muss man immer etwas mitnehmen, muss sich immer etwas verändern. Und war leicht genervt von meiner Frage. Aber ich finde so, ja, aber also, was bringt es dir denn, wenn du einfach ein Wochenende lang irgendwie dich da super vereint fühlst und eben dann wieder zurückgehst und mit den gleichen Dämonen kämpfst wie vorher. Also das ist ja, das ist ein bisschen witzlos irgendwie, finde ich.
Ja, und das kann ja wirklich auch ein, also mir fällt ein, weil du das erzählt hast, es kann auch so ein Suchtpotenzial haben. Also ich kenne jemanden, der ist dann so, der hat das in der, diese Getrenntheit der Welt fast nicht mehr ausgehalten, ist dann sehr lange in den, wie in den Alkohol geflüchtet, einfach um das irgendwie so ein bisschen abzudämpfen, weil die Sehnsucht dann so groß war nach diesem, nach dieser Einheit. Und ja, dann ist es wie so, dann gibt es so dieses Wochenendprogramm und dann den mühsamen Alltag. Und ich bin auch eher auf der Seite von etwas mitnehmen oder wenigstens, dass sich dann eine Veränderung langsam einstellt. Das muss ja dann nicht gleich sofort sein, aber so wie über die Jahre oder Jahrzehnte.
Ja, und wenn du sagst, auf die eine Art kann man diese Entwicklungsschritte nicht messen, auf die andere Art kann man sie messen. Und ich finde, so ein klares Messinstrument ist für mich schon, wie lebt ein Mensch oder wie integer ist da ein Mensch, der mir erzählt, dass er oder sie sei, was weiß ich, wie erleuchtet, und dann nehme ich wahr, wie diese Person lebt und sehe, wow, ganz viel dysfunctional behavior oder ganz viel irgendwie, ja, so Unstimmigkeiten, dann das ist für mich so ein Zeichen von, I don't know.
Ich finde es ganz schön, dass du das sagst mit den Unstimmigkeiten. Ich habe mir vorher überlegt, das ist ja, jetzt für mich ist es nicht so eine ethische Frage im Sinn von, hält sich diese Person an die 10 Gebote oder ist sie so quasi in diesem was wir Ethik nennen, so im Alltag, ja, ist er anständig, sagt sie Danke, rückt sie den Stuhl zurecht. Das ist es ja genau nicht, sondern es ist, ich glaube, da gefällt mir auch deine Beschreibung mit dieser Stimmigkeit so gut, so dieser Teil von, ist das irgendwie deckungsgleich, auch mit dem, was diese Person erzählt oder nur schon vielleicht auch mit der Tradition, mit der er oder sie geht. Also ich finde so, wenn sich jemand irgendwie der Liebesmystik verschreibt und dann permanent irgendwie auf Aggression ist, dann ist es wie so, ja, vielleicht ist es noch Teil des Prozesses, aber irgendwann einmal müsste sich ja das dann zeigen, sonst ja, ist es vielleicht nicht der Weg oder es muss das irgendwann einmal sich manifestieren, dass ich die ganze Zeit übe oder in das ich mich versenke.
Ich finde schon auch, ja. Und das hat dann auf eine Art auch viel mit Authentizität zu tun, nicht? Also das heißt, wie du sagst, das heißt ja nicht, dass wenn jemand so mit der Erkenntnis lebt, dass es gibt keine Trennung und mich gibt es schlussendlich so auch nicht, dann heißt es ja nicht, dass immer alles nur super nett und kind und eben den Stuhl zurechtdrücken und immer Ja und Amen sagen, überhaupt nicht. Das wär ja sehr so ein Programm abspulen, anstatt wirklich im Moment zu sein und zu hören, ja, was stimmt denn jetzt? Oder ja, was kommt denn jetzt aus diesem Moment? Ist das ein Ja? Ist es ein Nein? Ist es ein Fluchen? Ist es ein Singen? Es ist nicht so schematisiert, wie eben, wie du vorher gesagt hast, der Kopf hätte das ja gern. Der Kopf hätte gerne so dieses, okay, und dann mache ich das und dann bin ich irgendwann mal an diesem Punkt und wenn ich an diesem Punkt bin, dann sieht mein Leben so aus.
Ja.
Nicht ja, ganz.
Ich habe, wir waren in den Ferien in einem Wald und in dem hatte es ein Labyrinth gemacht mit so Stöcken und also ich bin ein riesen Fan von Labyrinths, weil es war so diese alte Steinzeitform, bei der man immer wieder auch ganz rauskommt und dann wieder rein und so. Und ich finde, das Labyrinth hat so viel Weisheit drin. Also es ist so, Es gibt so diesen Ort, bei dem man eigentlich ganz außen ist und das Gefühl hat, shit, diesen innersten Teil, den erreiche ich gar nie. Und dann nach der nächsten Abzweigung ist man drin. Und zuerst geht man aber noch einmal ganz raus und dann ist man in der Mitte. Und dann ist es aber ja auch nicht fertig, weil dann ist man erst in der Mitte und dann geht's wieder raus. Und dann ist man wieder so quasi einmal näher, einmal weiter weg. Und erst wenn man wirklich draußen ist, ist man draußen. Hm. Und diese Dinge finde ich so auch auf diesen Wegen, eben um dem vielleicht auch noch ein anderes Bild dazu zu stellen. Also es ist nicht die Leiter, sondern eben es ist wirklich dieses Labyrinth, bei dem man auch oft nicht weiß, wo bin ich jetzt, bei dem man es nicht wirklich messen kann, ja, und bei dem man dann auch zum Teil selbst überrascht ist, dass jetzt wieder etwas geschehen ist, bei dem man vorher gedacht hat, oh shit, ich bin ja so weit weg. Ja, dass es nicht so nach dieser Logik der Treppe geht, sondern eher nach diesem sich verirren und wiederfinden.
Mhm. Es wird auch vielfach so als Spirale beschrieben. Oder meine Mentorin oder meine Gemeinschaft, wir brauchen oft das Bild von einem Videospiel, in dem du spielst ein Level und irgendwann, und am Anfang ist es mega hart und du verstehst nicht, wie du jetzt da, keine Ahnung, diesen Fels hochspringen kannst und die Münzen einsammeln oder whatever. Und dann bist du aber mit diesem Level fertig und am Schluss ist es relativ easy und so, du spazierst über die grünen Wiesen, alles ist irgendwie sehr erfüllend, delicious, whatever. Und dann besiegst du denn deinen Endboss, was auch immer das dann ist, welches Gespenst du da auch immer, mit welchem Gespenst du da auch immer tanzt. Und dann kommst du aber zum nächsten Level. Und wenn du das nächste Level beginnst, dann ist es wieder mega, 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 mega schwierig, weil du wie auf einer neuen Ebene quasi mit deinen Tools oder mit deinen Hilfsmitteln unterwegs bist. Und das ist dann einfach alles vergessen für einen Moment oder wie beim Labyrinth, du bist wieder ganz außen und so, shit, ich komme da nie mehr wieder zu diesem mega schönen Platz zurück, wo so diese, das Land, wo Milch und Honig fließt.
Ja, mega.
Und das bleibt ein Spiel oder so eine Evolution, wo du immer mal wieder das Gefühl hast, oder ja, das ist einfach, ich spreche aus meiner Erfahrung und Erfahrung meiner KlientInnen und meiner KollegInnen da, immer mal wieder das Gefühl hast, hey, jetzt habe ich es aber einfach verkackt und verloren und ich weiß nicht mehr, wie das geht. Aber es ist einfach ein Zeichen von Evolution, von das bleibt nicht, das hast du jetzt ein paar Mal schon ja, angesprochen, es ist nichts Statisches, es bleibt nicht immer gleich. Das, ich meine, das Leben oder dieser Spiegel des Lebens verändert sich ständig. Ständig. Ja.
Und ich finde auch schön, dass du das Wort Spiegel brauchst, weil ich glaube, wir kommen auch immer wieder an denselben oder ähnlichen Bildern vorbei. Also ich glaube da fest daran, dass wir alle so diese Lebensthemen haben, denen wir einfach auch immer wieder begegnen. Und eben, es ist dann im nächsten Level oder eine Stufe höher oder eben ein bisschen schon wieder beim Ausweg aus dem Labyrinth, aber diese Themen gehen auch nicht weg. Also es ist dann auch so dieser Teil von, ah, du schon wieder, okay, aber jetzt habe ich doch gedacht, ich hätte das langsam, aber jetzt hast du auch noch Hörner, okay, ja gut, dann machen wir jetzt halt so weiter.
Und einfach um da auch noch ein paar Beispiele reinzuschmeißen, die vielleicht unterhaltend sind für unsere Zuhörerinnen. Ja, es gibt diese Lebensthemen auf jeden Fall und dann gibt es aber auch irgendwelchen random Crap, der da einfach voll reintriggert. Völlig unerwartet. Zum Beispiel, ich war jetzt längere Zeit in den USA und bin zurückgekehrt und ich wollte früher zurückkommen als geplant. Und das heißt, ich durfte meine Fluggesellschaft anrufen und da versuchen, meinen Flug umzubuchen. Und das hat einfach, es hat einfach nicht geklappt. Das war alles furchtbar und irgendwie die Verbindung ist immer wieder zusammengefallen und wir haben uns nicht verstanden, weil die Callcenter-Personen, die waren irgendwo am anderen Ende der Welt, hatten einen Akzent, den ich nicht verstanden habe. Ich habe einen Akzent in Englisch, den sie nicht verstanden haben. Es war so wirklich perfekt. Und das Ganze hat mich so unendlich getriggert, dass ich an einem Abend, ich war irgendwie eine Stunde am Telefon und versuchte das zu lösen. Also das war auch schon ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht ganz stimmig war. Ups. Und dann bin ich aus diesem Telefon rausgekommen, bin ins Wohnzimmer und ich war so unglaublich gestresst. Ich habe nur noch gezittert. Und gleichzeitig habe ich mir so zugeschaut und habe gedacht, aber also wieso... Was stresst dich jetzt daran gerade so fest? Und worum geht es denn hier jetzt eigentlich? Und es ging überhaupt nicht um diesen, es ging nicht um diesen Flug. Es ging eher so darum, irgendwie, ich habe ein Bedürfnis, ich habe einen Wunsch und ich weiß aber nicht, wie der, sagen wir mal, Wirklichkeit werden kann und bin jetzt einfach mal kurz verzweifelt. Mhm. Und das ist ja ein super harmloses Beispiel und am Schluss hat sich alles geklärt, aber ja.
Ja, und das geht ja sogar noch weiter, oder? Also ich finde diese Verzweiflung, wenn wir bei diesen Wegen sind, ich glaube, die gehören ganz fest dazu, also dass wir irgendwann einmal selbst krank werden, alt werden, unsere Liebsten verlieren, all diese, die Verzweiflung, die sich dann auch immer wieder zeigen kann, vor der sind wir auch mit so einem Weg nicht geschützt. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Bild, oder dass man das Gefühl hat, ja, ich mache das und dann meditiere ich so und so lang und dann ist es nie mehr traurig und nie mehr schlimm in dieser Welt. Und das ist es ja auch nicht. Also das kannst du sicher bestätigen. Es ist sogar eher umgekehrt, dass man zum Teil dann bei Dingen irgendwie berührt wird oder das Gefühl hat, oh nein, das ist mir so aber noch nie aufgefallen, oder wieso kann ich jetzt das und das nicht mehr machen, weil mich das irgendwie wie so, das reißt mich so fest irgendwie in eine Richtung und so weiter. Also es ist so auch, ja, auch das ist dann Teil des Ganzen, es ist nicht so quasi das Zittern und das neben den Schuhen sein, das bleibt ja auch, oder? Mhm. Ich glaube, du hast es schön beschrieben, es ist dann so, man bemerkt sich dabei und ich glaube auch der Weg zurück wieder so in eine Grundstimmung oder in ein tieferes Atmen, der fällt mit der Zeit auch leichter, aber eben, dass man von diesem Surfbrett runterfällt, das geht nicht weg, oder?
Nein. Ja, und das stimmt. Also ich glaube, zum einen war so diese extreme Reaktion oder dieses extreme Gestresstsein war genau eine Folge von wirklich nicht vielen Filtern, keine Filter, und dann so konfrontiert sein mit so viel irgendwie mentalem Dings da, von irgendwie Flugnummern und Daten und das ist möglich, das ist nicht möglich. Das war also wirklich einfach so ein krasses Nein von meinem Körper. Und dann, wie du sagst, der Weg zurück war eigentlich dann so über diese pure Verzweiflung, über dieses Staunen auch über den unendlichen Stress in meinem System, war dann so, ah, okay, stimmt. Also wenn es sich so anfühlt, dann ist das wahrscheinlich nicht der Lösungsweg. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann war. Ich habe mich hingesetzt, ich habe Tee getrunken, ich habe Schokolade gegessen, habe so mich daran erinnert, dass ich eigentlich gar nichts tun muss, sondern dass es völlig safe ist, einfach im Moment, eben wieder im Moment zu sitzen und mich daran zu erinnern, dass die Lösung, die kommt dann aus dem Moment selbst. Ich muss nicht sie suchen gehen, oder? Und ja. So war es dann auch, ja.
Genau, und ich glaube, da geht es ja, also das ist jetzt meine Erfahrung, dass es geht ja dann auch darum, loszulassen, was diese Lösung sein könnte. Also eventuell ist die Lösung ja dann auch, gut, ich kann den Flug nicht verschieben. Und ich sage das nur, dass man nicht so dieses Bild von Magie bekommt, dass so quasi es wird immer alles gut, sondern, oder die Frage ist doch, es wird schon alles gut. Die Definition einfach von gut ist vielleicht ein bisschen größer, als wir das so im Alltag haben. Es ist nicht mein persönliches Wunschgut, sondern vielleicht ist es halt dann auch ein Gut, das jetzt im Moment noch irgendwie sich sehr unstimmig anfühlt. Oder ja,
Und oftmals ist es so, dass, sagen wir mal, das Gut, was für mein Wesen oder für mein Sein gut ist, ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was mein Ich oder mein Kopf so meint von was ich jetzt möchte und was gut ist für mich. Das deckt sich nicht immer so sehr. Mhm. Ja, aber
ja, und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei diesem Punkt von eben, was ist dann gut leben? Es ist ja dann nicht eben dieses ethische, eben die 10 Gebote oder so, sondern es ist ja dann viel mehr so, dass es ist viel größer und vielleicht auch gar nicht mehr so in unseren alltäglichen Kategorien fassbar, oder? Also das, ja. Mir ist vorher noch eingefallen, was ich sehr, sehr schön finde, ist, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, diese Praktiken, dass man sich da auch so ein bisschen drin verheddern kann, dass man eben dann das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich das gelöst, oder jetzt bin ich schon so und so lang gesessen, oder ich habe schon so und so viele Yogastunden hinter mir, dass man das wie so, dass man so beginnt anzuhaften an diesem Weg. Und ich habe vor kurzem mit einer buddhistischen Nonne gesprochen und sie hat dann gesagt, ja, in ihrer Tradition würden sie auch am Schluss einer Praxis, also dem Sitzen zum Beispiel, dieses Sitzen, diese Stunden sitzen, ganz bewusst wieder dem Ganzen schenken oder den, sie haben ja dann diese poetischen Bilder mit den irgendwie Himmelsrichtungen oder dem Dharma und so weiter, also so diesem dem größeren Ganzen wieder übergeben oder auch all den Wesen, die das dann brauchen können. Und ich finde das eine ganz schöne Form auch, um wie so das Erreichte in Anführungszeichen wieder neu loszulassen, dass es eben nicht darum geht, dass ich das für mich ansammle, sondern dass ich das wieder dem Ganzen zur Verfügung stelle. Mhm. Und ich finde das so auch so als ein bisschen ein Gegenmittel, wenn man da zu fest wieder auf sich und den eigenen Weg und das eigene Vorankommen und ich bin jetzt da oder da, dass man das ja wieder auch innerlich oder auch als geistiges Bild einfach wieder dem Ganzen übergibt und verschenkt. Das finde ich, das hat auch etwas sehr Entspanntes oder Entspannendes.
Mhm. Ja, und ich meine, wenn du tatsächlich die rote Pille schluckst, wenn wir das Matrix-Bild gebrauchen möchten, um eben aufzuwachen aus dieser Simulation, aus der Matrix. Wenn du diese Pille schluckst, dann ist ja dann bist du ja weg. Also dann gibt es ja das Erkennen von, oh, wow, shit. Dieses Ich, das ich meinte zu sein, das gibt es ja gar nicht. Dann gibt es auch niemanden, der das Erreichte, wie du sagst, haben könnte.
Genau. Ja, ich glaube auch, es ist so wie ein Ausdruck davon, auch mit dem ernst zu machen, weil eben so nach einer Meditation, wenn man so quasi wieder in die stoffliche Welt dann so ganz zurückkommt, dort sich wie noch einmal zu erinnern, hey, wie du sagst, es gibt gar nichts, wo das irgendwie sich festsetzen könnte, oder?
Und oder so um diesen Einwand von, ja, es gibt nur ein paar wenige, die das können erreichen. Nochmals zu dem zurückzukommen, was ist deine Antwort oder was ist dein Entgegnen auf sowas von, fast schon, das ist alles zu abgehoben oder unerreichbar, was ihr da besprecht.
Es gibt auch diese schöne chassidische Geschichte von dem, nennen wir ihn Rabbi irgendwas, der in den Himmel kommt und dann nachher von Gott nicht gefragt wird, warum warst du nicht mehr wie Moses oder wie Elia oder so, sondern warum warst du nicht mehr wie du selbst, also wie Rabbi irgendwas oder Rabbine. Dass dieser Punkt von sich selber sein können, das steht ja wie allen offen. Also es ist ja wie nicht etwas, das jemand besser kann, weil eben wir können immer nur uns selber sein. Und gleichzeitig meine ich das aber nicht in diesem ganz billigen Sei du selbst und express yourself, sondern in dieser ganzen Tiefe, also das, was ich wirklich bin, was da ganz tief in mir ist, was auch mehr als ein Mensch ist, das sein zu können, ganz sein zu können, ganz leben zu können, da gibt es nicht jemand, der das besser für mich machen kann, sondern ja, das kann wirklich nur ich oder nur du. Und dort, denke ich, wird das dann irgendwie auch komisch, wenn man sagt, es gibt Leute, die das besser können oder schlechter, sondern das ist so wie, ja, also steht ja nichts im Weg.
Ich glaube, du hast das mal vor Jahren in einer unserer Folgen, hast du gesagt, es war irgendein Zen-Bild mit einem Ochsen und einem Gatter und dann so das Realisieren von, es gab gar nie ein Gatter. Also es stand nie irgendwas im Weg. Es war immer so der Zugang zu diesem Innersten, der Zugang zu Gott, der Zugang zum Eigentlichen, der Zugang zur Quelle, der ist immer frei. Das Einzige, was da im Weg steht, sind die Überzeugungen und so diese Glaubenssätze und ja, halt all die Geschichten, die wir uns tagtäglich erzählen.
Ja, genau.
Und ja, und ich mag das, wie du das so ganz simpel und unaufgeregt beschreibst. Ebenso, niemand kann besser du sein als du. Mhm. Und irgendwie schon nur allein mit dem ein bisschen ernst zu machen oder schon nur allein das wirklich zu leben, das ist eine Form von Awakening, das ist eine Form von Erwachen. Und es gibt verschiedene Formen von diesem Erwachen. Und vielleicht können wir einen Artikel meiner Mentorin da verlinken, die das mega gut zusammenfasst. Und ich habe die Information nicht in meinem Kopf jetzt gerade. Aber ja, und manchmal führt wieso das eine zum anderen, manchmal auch nicht. Und es ist nicht das eine besser als das andere. Und es bleibt aber einfach so, ja, eine unaufgeregte und irgendwie ganz gewöhnliche Sache, finde ich. Oder so, dass diese Aussage von, ja, es sind ein paar wenige, die geht ja auch davon aus, dass es was ganz, ganz, ganz Besonderes und Spezielles ist. Und das ist überhaupt nicht so.
Ja, oder vielleicht, also wenn ich es in meinen Worten sage, vielleicht ist es weniger Feuerwerk, als wir erwarten. Vielleicht ist es irgendwie so nahe, dass wir es gar nicht erkennen. Also es gibt also dieses Bild von Paulus, bei dem er sagt, dass Gott uns näher ist als wir uns selbst. Also dass das Leben uns näher ist als unser Kopf oder unsere Gedanken. Und da wird es dann auch wieder sehr geheimnisvoll, weil wenn man dann auch eintaucht in dieses ich bin das und das und dann tiefer taucht und merkt, wow, das alles bin ich auch noch, dann geht wie ein Trichter auf und plötzlich wird es dann sehr groß, oder? Und es beginnt aber an diesem ganz einfachen ich bin präsent, ich bin aufmerksam. Mhm.
Da kommt mir noch eine weitere kleine Anekdote in den Sinn,
schön,
wenn ich darf. Ich habe jetzt in dieser Zeit in den USA, in Kalifornien, eine Freundin getroffen, die ich schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen habe. Die war auch Teil von unserer Gemeinschaft. Sie ist inzwischen 84, 85 oder so. Cool. Wir haben sie getroffen und sie war so, sie war wie immer. Und wir dachten zuerst, oder ich dachte zuerst, ja, nach all diesen Jahren quasi, sagen wir, außen im Labyrinth oder nicht mehr so involviert. Wer weiß, wie sie jetzt ist. Und sie war aber voll, sie war die Alice, die ich wirklich über alles liebe und die so wunderbar einfach präsent ist. Und dann ganz zum Schluss von unserem Besuch sagt sie, ah, ja, ich hatte einen Traum, in dem ich gesehen habe, dass alles nichts ist und ich auch nichts bin. Und dann ist sie aufgewacht und sie war immer noch nichts. Und und es ist irgendwie wie seitdem, ja, also sie ist aufgewacht und sie hat das so erzählt und hat gesagt, ja, ist jetzt irgendwie auch nicht so besonders. Und sie hat das, glaube ich, auch fast vergessen und eben uns erst am Schluss erzählt. So großartig. Wie so, eben, es ist nicht so besonders oder feuerwerkig, wie du sagst. Zumindest nicht für, es gibt ja schon welche, bei deinen Ideen ist das unglaublich spektakulär, aber für viele von uns ist es einfach irgendwie so ein ganz leises, irgendwie, ah, da war jemand, ah, jetzt ist da niemand mehr. Und ja, das war ein mega schöner Moment, ebenso von wegen, das kann dir im Traum passieren.
Und Devin, es ist nicht so, wie man es bei jemand anderem gehört oder gelesen hat. Also auch da ist sehr, da ist es dann auch sehr individuell und eben manchmal ganz langsam, manchmal über Jahrhunderte hinweg. Also es ist ja auch, gerade in der tibetischen Tradition ist es ja auch nicht so, dass wir das in so quasi, dass das jetzt in einem Leben stattfinden muss, sondern das sind zum Teil so quasi Hunderttausende von Jahren von Entwicklungsprozessen. Ich finde das auch noch schön, weil wir so mit unserem westlichen Blick immer das Gefühl haben, das ist jetzt dieses eine Leben und da muss ich jetzt das so und so verwirklichen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dass es da aber, dass das auch Prozesse sind, die so lang und so groß sind und ja, ich meinen Teil einfach dazu beitrage. Das finde ich, ja, ist auch etwas Schönes. Also dort auch einfach zu sagen, ja, hey, es entspricht nicht dem Bild, das ich mir vorher gemacht habe. Eben vielleicht passiert es einfach im Traum, vielleicht. Ja.
Ja, genau. Und dann auch so, dass, und sie hat dann auch gesagt, ja, das ist jetzt also wirklich nicht so, wie ich dachte, dass es sei. Dass es wäre, aber cool. Ja. Mega schön, mega entlastend auch. Ja. Ebenso auch das, was du sagst, von wegen, es geht über verschiedene Lebenszeiten und ja. Es ist kein Stress. Niemand muss irgendwo hinkommen, jetzt. Und gleichzeitig sind wir schon genau da, wo wir hingehören. Cool. Haben wir irgendwelche praktischen Tipps noch, die wir da mitgeben könnten?
Was ich vorher gesagt habe, was ich einfach sehr schön finde, ist so das wieder zurückgeben oder wieder verschenken. Ich finde das auch eine gute Übung im wie gehe ich mit dieser spirituellen Thematik um, also dass ich da nicht auch wieder in eine Gier oder in einen Geiz hineinkomme. Das finde ich etwas sehr praktisch. Dann finde ich es auch sehr praktisch, sich zu überlegen, was habe ich denn für ein Bild? Also ist das wirklich, also ist es eben dieses Bild der Treppe? Ist es das Bild des Labyrinths? Gehe ich da vorwärts oder werde ich gezogen? Ist es ein tiefer Sinken? So, sich das mal so für sich selbst zu überlegen, finde ich eigentlich noch hilfreich, auch um zu merken, hey, das ist nur ein Bild und ich kann nicht anders als in diesem Bild denken, aber ich darf es nicht mit der Realität verwechseln oder das Gefühl haben, eben, ui, das schaffe ich ja eh nie, weil laut meinem Bild schaffe ich es ja eh nie.
Ja, genau. Also so einfach eine tiefe Entspannung in das, was ist, das ist schon mal wunderbar. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht über Surfen gesprochen habe, aber das muss ich vielleicht auch nicht in jeder Folge machen.
Du kannst ja wie so am Anfang so einen Disclaimer machen und dann einfach die besten drei Geschichten da reinpacken.
Ja, aber also wenn man noch eine weitere Metapher reinschmeißen möchte, Surfen ist auch so. Bam. Cool.
Schön.
Sich selber sein können, steht allen offen. Dieser Satz von Patrick Schwarzenbach, Coach und Pfarrer in Zürich, gefällt mir sehr. Weist er doch auf die Simplizität hinter dem Mythos Erwachen oder Erleuchtung hin. Wenn du magst, teil doch deine Erfahrung, dein Erleben, deine Geschichte mit uns. Wir sind immer super happy, von euch zu hören, via contact@reflab.ch oder über jenen Weg, der dir am meisten entspricht. Danke vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.